hören das Westendradio. Die Radiosendung aus der Kulturwerkstatt Westend. Sendeverantwortung, Konzeption und Moderation Windy Jakob.
Ich freue mich, Sie zu einer weiteren Ausgabe der Sendung Westernradio zu begrüßen, hier am Donnerstag, den 27. Februar, die Ausgabe von heute. Und hier große Freude, zu Gast wieder Peter Dahm. Peter, erstmal schönen guten Tag.
Ja, hallo Windy.
Peter, heute bist du mal nicht hier als künstlerischer Leiter, dessen du bist, hier im Hause in der Kulturwerkstatt Western, hier in Walle, in der Walle Herrstraße 294, sondern als Musiker. Du bist Musiker und hast im letzten Jahr eine sehr schöne CD eingespielt und die wollen wir heute mal ausführlich vorstellen.
Ja, und das hat natürlich trotzdem auch was mit dem Westend zu tun, weil wir ja hier im Westend dann das Release-Konzert machen und auch vieles, was musikalisch bei mir entsteht, durchaus gefärbt ist von dem, was ich hier im Hause erlebe.
Genau, das machen wir. Das Konzert findet am 5. März statt. Ja, ist schon ziemlich gut ausverkauft, ne? Oder kann man das sagen?
Ja, es sind ja dadurch, dass wir auch ein Abo-Publikum haben, gar nicht mehr so viele Restplätze da und die sind schon ganz gut verkauft, ja.
Aber man kann die Musik hören, man kann sie auch erhältlich, ist die CD ja auch, wahrscheinlich in jedem CD- und Plattenladen.
Ja, man kann sie ganz normal bestellen. Das ist, wie gesagt, sie wird ja jetzt erst veröffentlicht. Das heißt, jetzt ist es bei den üblichen Läden noch nicht zu bekommen. Es ist schon als Download zu bekommen, aber noch nicht als Hardware. Man kann es aber auch über Frank Fiedler, über Starfish Music bekommen. Man kann es auch direkt bei mir bekommen.
Bei Peter Dahm. Genau. Wir wollen auch ein bisschen sprechen über deine Zeit in Indien. Du bist in Indien gewesen und überhaupt deine Affinität zur indischen Musik. Vielleicht machen wir mal einen kleinen Einstieg mit einem Stück, was nicht von dir ist. Da hast du dir was sehr Schönes ausgesucht. Magst du das mal
sagen? Genau. Wir hören jetzt das Stück Varshini und zwar vom Karnataka College of Percussion mit Charlie Mariano zusammen.
Maga pama nibasani gaza maga pama nibasani down. Tack till nästa gång.
Sie hören das Westernradio und hier zu Gast Peter Dahm hier zu Besuch im Radiostudio. Peter, ich habe dich ja kennengelernt vor vielen Jahren eher so als Musiker von Glasgow. Mhm. Das ist ja eine ganz andere Richtung. Das war jetzt was Indisches. Wie ist das überhaupt gekommen, dass du so Interesse an indischer Musik entwickelt hast?
Oh, das war wirklich sehr, sehr früh, muss ich sagen. In meiner Jugend war sowieso das Thema Indien ein ganz großes. Dann hat man sich mit verschiedensten Sachen beschäftigt, ob es über Hermann Hesses Siddhartha war oder auch über viele andere Sachen. Das war eh immer, sag ich mal, ein starkes Thema. Und es ist sehr früh ein Instrument zu mir gekommen. Ich habe ja angefangen eigentlich mit Gitarre als Jugendlicher. Und dann habe ich eine Sitar bekommen über einen Freund. Und dieses Instrument hat mich total fasziniert. Und ich habe darauf ein bisschen, sozusagen wie George Harrison auch, als Gitarrist drauf gespielt, ein bisschen was versucht. Und ja, so kam dann irgendwie das Interesse an dieser Musik. Und dann war es, wir haben ja nun gerade Charlie Mariano gehört. Und die andere große Liebe war die Jazzmusik bei mir. Und Charlie Mariano war dann jemand, der das verbunden hat. Und das hat mich so unglaublich fasziniert, was an Musik da entstanden ist. Mhm. Also insofern war das schon sehr früh, dass mich das interessierte.
Kann ich sagen, dass das ein Vorbild von dir gewesen ist, Charlie Mariano?
Absolut. Absolut, ja. Also es gibt ja immer verschiedene Musiker, die einen in der eigenen Ausübung dann beeinflussen. Und Charlie Mariano war ein sehr wichtiger für mich, ja.
Mhm. War das Ziel, so zu klingen wie er? Das machen ja manche. Es gibt ja Gitarristen, die schauen sich denn jetzt gerade heute Videos von YouTube an und wollen das dann so ein bisschen kopieren. War das auch so dein Weg?
Jein, also ich sag mal so, diese Stilkopien, da war ich nie so richtig gut drin. Also klar war das, dann hat man bestimmte Saxophonisten gehört und dachte, boah, ja, so möchte ich auch klingen und hat das auch mal probiert. Ich habe das aber nie sehr exzessiv betrieben, muss ich sagen.
Mhm.
Aber klar, ich meine, es war mehr die Musikart, würde ich sagen. Also diese Verbindung von Improvisation mit der Weltmusik. Ich muss dazu sagen, ich war nicht derjenige, der so die Skalen hoch und runter geübt hat. Und die Jazzmusik ist doch sehr komplex, was das Harmonische anbelangt. Und da habe ich sozusagen in dieser Musik, die ich dann bei Charlie Mariano und auch bei anderen gehört habe, habe ich plötzlich so diese modalen Systeme, die fand ich faszinierend. Es war so plötzlich eigentlich ein Fokus weg von dem Harmonischen hin zu dem Rhythmischen, was dann eine viel größere Bedeutung spielt. Aber auch das Melodische, die Phrasierung und die Art, Melodien zu gestalten. Und ja, das hat mich sehr geprägt.
Mhm. Aber du gestaltest ja auch in Bands, also du hast ja mit sehr vielen zu tun, in Duo-Geschichten mit Henning Schmid, Pianist aus Berlin. Dann hattest du andere Musiker, Perkussionisten. Ich denke da an diese Komposition Zweigestirn mit dem Hangspieler.
Ja, das war ja im Prinzip auch schon dann sehr stark davon geprägt. Da hört man das ja durchaus auch. Da ist ja so dieses Orientalische auf der einen Seite und das Westliche auf der anderen Seite. Und diese Begegnung ist, glaube ich, das, was mich am meisten in meiner musikalischen Entwicklung beeinflusst hat.
Mhm. Aber irgendwann kam ja auch der Gedanke, Mensch, jetzt fahre ich mal nach Indien. Oder war das so einfach?
Nee,
so einfach nicht. Ne?
Nee, bei mir ist das fast immer ein Resultat von Begegnungen. Und ich hatte, wie gesagt, diese Sita und ich habe dann hier in Bremen Musik und Religion auf Lehramt studiert und da war dann jemand, der sagte, es ist jetzt ein Sita-Meister aus Indien, der ist hier in Bremen und wir könnten als Studenten bei dem so ein bisschen Unterricht nehmen. Ja, und dann habe ich gedacht, ja, super, unbedingt, das muss ich unbedingt erleben. Und dann bin ich dann dahin und dann haben wir, ich weiß gar nicht, eine Woche, glaube ich, fast verbracht, zusammen gekocht und zusammen ein bisschen die Anfänge des Sitar-Spielens gelernt. Und das war für uns alle sehr faszinierend. Und ich war damals in einer sehr starken Krise und hatte so gedacht, oh, schaffe ich überhaupt mein Studium? Kriege ich das zu Ende? Will ich das so weitermachen? Und Also er hat uns dann eingeladen und es bot sich an, einfach nach Indien zu fliegen, Unterricht zu nehmen, dieses Land kennenzulernen und für mich auch nochmal zu hinterfragen, werde ich mein Studium oder will ich das so beenden?
Da können wir gleich nach dem nächsten Stück mal weitersprechen. Wir kommen jetzt zu deiner CD, Prayana, das heißt Aufbruch. Ja. Das ist sowohl der Bandname als auch der Name der CD. Gibt es auch eine kleine Geschichte auch zu. Da hast du dich jetzt für ein Stück entschieden, das hat komponiert Ramesh Shottam, der spielt da auch mit.
Richtig. Und Ramesh, das ist ja eben, da schließt sich sozusagen der Kreis jetzt hier mit dem ersten Stück, was wir gehört haben, mit Charlie Mariano. Das ist für mich wirklich was sehr Faszinierendes, dass ich mit Ramesh jetzt zusammenspielen kann, weil Ramesh hat eben halt mit Charlie Mariano viele Tourneen gemacht, hat ganz viel Aufnahmen mit ihm gemacht, mit dem Karnataka College zusammen. Und das ist natürlich für mich nochmal ganz toll, aus seiner Sicht die Sachen, die ich damals so heißhungrig gehört habe, nochmal zu erfahren, wie das entstanden ist. Und es war natürlich selbstverständlich, wenn ich jetzt schon mit ihm zusammen spielen kann, dass er auch mit Kompositionen auf dieser CD vertreten ist. Und so hören wir jetzt ein Stück, das er geschrieben hat und das jetzt den Titel trägt, Dancing Ganesha. Thank you.
Das war Trajana, eingespielt am 17. September 2019 hier im Sendesaal Bremen.
Ja.
Hast du das arrangiert?
Das Stück, das ist jetzt, das ist ein Arrangement auch von Ramisch. Mhm. Wobei man sagen muss, ja klar, es ist immer in dieser Art der Musik, dass man guckt, wer ist jetzt beteiligt und wer spielt jetzt welche Soli oder so. Das entsteht dann schon mit der Band, aber das ist komplett arrangiert und gemacht von Ramisch.
Aber hat auch viel Freiraum, ne?
Ja, generell muss ich sagen, das ist ein ganz wichtiger Bestandteil der Musik, die wir machen, dass wir uns gegenseitig sehr viel Freiraum geben. Das ist sehr dialogisch, das Ganze.
Das erste war sehr indisch, traditionell, dann war es so ein bisschen Jazz und Swing und dann wieder, ja, also sehr, sehr schön, hat mir gefallen. Jetzt muss ich wieder vielleicht mal den Bogen bekommen zu deiner Geschichte. Du hast dich dann interessiert für diese Art der Musik, auch für Charlie Mariano. Ja, wann ging es denn los nach Indien? Oder in welchem Zeitraum befinden wir uns denn? Dürfen wir das sagen?
Ja, das war Mitte, Ende der 80er Jahre. Also es ist schon sehr, sehr lange her. Und es war sicherlich damals noch eine ganz andere Situation, als wir sie da heute vorfinden würden. Also das war schon ein ziemlicher, also sehr, sehr beeindruckend, da überhaupt das Ankommen schon. Ich weiß noch, ich bin damals dann losgeflogen, über Moskau bin ich geflogen, da war es dann eiskalt und ich hatte dann hier, war es auch kalt, hatte einen Parka an und bin in Kalkutta aus der Maschine ausgestiegen und ich dachte, ich gehe mit meinen gesamten Klamotten in eine Sauna rein. Es war plötzlich unglaublich heiß und es waren unglaublich viele Menschen und das ist schon so lange her und es ist doch wirklich, muss ich sagen, das hat mich so nachhaltig beeindruckt wie keine andere Reise. Mhm.
Wie bist du da hingefahren? Hattest du so ein bisschen Bedenken, Angst irgendwie? Ist ja nun eine ganz andere Kultur und weit weg. Das ist ja nicht mal, dass man jetzt irgendwie, man fährt mal nach München runter oder so.
Ja, nee, das war auch, ich muss sagen, das ist ein bisschen verrückt gewesen, das Ganze, weil wir waren ja eigentlich eine Gruppe, die da hinfahren wollte. Nun war das dann aber so, dass der Sitar-Spieler, der Shadi Shankar, der hat dann irgendwann geschrieben, ja, tut mir leid, Leute, ich bin aber gar nicht da, ich muss auf Konzerttournee und ich werde zu diesem Zeitpunkt nicht da sein. Daraufhin sind alle anderen abgesprungen. Ich hatte aber meine ganzen Vorbereitungen getroffen und ich war irgendwie so fixiert darauf, dass ich da jetzt hin will, dass ich dann alleine geflogen bin. Und dann war ich bei dem Tabla-Spieler, der damals auch mit in Bremen war, und bei seiner Familie, da war ich dann der Gast und das war schon wirklich sehr, sehr beeindruckend erstmal, wie die mich aufgenommen haben, dass ich in dieser Familie mitgelebt habe. Die Mutter war eine Sängerin, ich habe also ganz viel an Musik zu Hause da auch mitbekommen und bin aber ansonsten sehr auf mich gestellt gewesen. Und ich hatte ja auch gesagt, ich hatte ein bisschen so die Krise mit meinem Studium. Und ich bin übrigens, sollte ich abschließend noch sagen, dann auch, als ich wieder hier war, ich habe mein Studium dann hier abgeschlossen. Und ich glaube, das hat mir auch wirklich dazu verholfen. Ich habe gemerkt, wie hochkomplex diese Musik ist und dass ich eigentlich nicht wirklich so tief da einsteigen kann, dass ich es mit der Intensität betreiben kann, die das da gemacht haben. Und bin dann eigentlich zurückgekommen und habe gesagt, ja, okay, das sind meine Wurzeln hier und ich mache hier weiter, ich mache mein Studium fertig und werde das aber immer in meiner Kultur mit drin haben. Und ich muss sagen, es ist auch bis heute so. Es war so prägend und so stark, die Eindrücke, dass bis heute das für mich eine ganz wichtige Farbe in meiner Musik ist.
Mhm. Gab es da auch so besondere Ereignisse, an die du dich noch gut erinnern kannst? Positive wie auch vielleicht negative?
Ja.
Wenn man das mal so fragen darf.
Ja, also es gab ja sozusagen ein negatives Erlebnis, wo ich sagen würde, das ist eben genau, dass ich mich nicht dran erinnern kann. Ich war damals so völlig, ich dachte, mir kann nichts passieren. Ich war wirklich sehr mutig und habe alles mitgenommen, was man mitnehmen kann. Unter anderem auch ein Bad im Ganges und das war damals natürlich Wahnsinn, das zu tun. Und ich hatte dann auch die Quittung bekommen. Also ich hatte dann eine Amöbenruhe und 2 Tage meines Lebens, dieser Reise, sind völlig im Dunkeln. Ich habe keine Ahnung, was da gewesen ist. Ich habe großes Glück gehabt. Ich hatte einen Zettel mit dieser Adresse von der Familie, in meiner Tasche, da hat mich wirklich jemand dann dahin gebracht und die haben mich zu einem Arzt gebracht. Also das war schon sehr großes Glück und das war wirklich auch so eine todesnahe Erfahrung. Also ich weiß noch, wie ich da saß und auf dem Bahnhof und plötzlich die Leute gingen vorbei und dann hatte plötzlich einer einen Elefantenkopf. Und ich dachte schon, oh, irgendwas ist nicht normal. Und also soweit konnte ich dann noch nicht wirklich völlig in diese Halluzination rein und bin dann, wie gesagt, irgendwann komplett weg gewesen. Das ist natürlich, das vergisst man nie.
Das glaube ich.
Das ist schon, also es war irgendwie, das überlebt zu haben, war schon beeindruckend. Und was ich sehr toll auch erlebt habe, war, ich hatte ja gesagt, die Mutter von dem Tabla-Spieler, die war Sängerin. Und ich habe ein Open-Air-Konzert, wo die gesungen haben, miterlebt. Und es hatte so eine Tiefe. Es war einfach so, für alle, die da waren, die haben mich da so mit reingenommen, dass ich sagen muss, also ein Konzert auf diese Art und Weise zu erleben, das habe ich auch nie wieder so gehabt. Das war einfach, ja, dieses Ganze, was einem, die Natur, die um einen rum ist, diese Menschen, die ganz anders reagieren, die diese Musik ja auch durchdringen. Also ich meine, also wir haben eigentlich überhaupt nicht ich und die meisten von uns haben nicht die Fähigkeit, diese komplexen Rhythmen zu durchdringen und zu wissen, wann ist eigentlich mal so ein Zyklus zu Ende. Das ist aber da ja ganz anders. Und dann kommt irgendwie ein stürmischer Applaus, wenn die diesen Punkt erreicht haben. Und man sieht, oh, es gibt viel auf dieser Welt, was ich noch nicht verstehe oder was ich nicht verstehe. Und man wird aber trotzdem in diese Gemeinschaft mit reingenommen. Und die haben mir ganz viel beigebracht. Ich habe ganz anders hören gelernt durch diese Menschen. Und das sind sehr positive Eindrücke, die ich da noch habe.
Da bekomme ich jetzt eine Erinnerung, das Konzert vor Bangladesch, vielleicht kennst du das, hat ja Ravi Shankar gespielt. Und er sagte, glaube ich, da hat er sein Instrument gestimmt und hörte dann auf. Und die Menschen haben applaudiert und sagte, wenn euch das Stimmen so gefallen hat wie der Rest der Musik, dann wird euch das andere auch gefallen. Dann war das noch so neu. Also sie haben das Stimmen als Musik erlebt. Und der Meister hat einfach nur sein Instrument richtig getunt.
Ja, gut. Das hat natürlich was damit zu tun, sozusagen mit dem, was erwartet einen und wie kann man das jetzt durchdringen, was da passiert. Und natürlich ist das erstmal nur als Farbe wahrgenommen worden. Also bevor man sich mit dieser Musik beschäftigt hat, ist ja erstmal nur eine ganz neue Klangfarbe gekommen. Das, ich hatte ja vorhin schon die Beatles erwähnt, so das ist erstmal so in westlicher Art gekommen und ja, dann, ich würde sagen, bis heute haben wenig Menschen wirklich jetzt den tieferen Zugang zur indischen Musik und da schließe ich mich auch ein, also es ist einfach ein bestimmter Punkt, wo ich sage, da fehlt mir eine ganze Menge, um das wirklich würdigen zu können. Nichtsdestotrotz ist natürlich auch das Atmosphärische ein wichtiger Aspekt von Musik.
Wie ist das mit Ravi Shankar, der große indische Musiker? Ist der, als du da warst, ist er da allgegenwärtig gewesen?
Na, aber allgegenwärtig war, kann ich schlecht sagen. Ich war in einer Musikerfamilie, da war er natürlich gegenwärtig, zumal ja der Sitar-Spieler, der hier in Bremen war, der Shalil Shankar, eben auch ein Schüler von Ravi Shankar war. Und das spielte immer eine große Rolle, auch gerade in der Verbindung zum Westen hin. Ne? Also das war ja damals, als Shalil hier war, da hatte ich noch einen Atari-Computer. Das war ja so, wenn man da mit Musik was gemacht hat, hat man einen Atari-Computer gehabt. Und der wollte gerne mit Orchester arbeiten. Das heißt, ich habe ihm immer, also er hat mir immer alles vorgesungen, was er machen wollte, und ich habe dann die Noten geschrieben in diesem Atari. Das heißt, auch da war schon ein Bestreben, diese Musik zu verbinden. Und da war Ravi Shankar natürlich ganz, ganz weit vorne und ganz, ganz, ganz wichtig.
Ja, ein bisschen ist er auch, kommt da drin vor, so am Rande für das nächste Stück, was wir jetzt hören. Das ist jetzt ein Lieblingsstück von mir, Raghupati. Das habe ich schon ganz oft von dir in verschiedenen Konstellationen gehört. Also das ist eins meiner Lieblingsstücke. Und das ist das Lieblingsstück von Mahatma Gandhi, ne?
Genau. Das ist, und es ist noch mehr. Ich habe das ist das Tolle, dass ich jetzt über Ramisch auch nochmal andere Informationen kriege und er selber übrigens auch, weil er sich nochmal anders damit beschäftigt. Das ist ja oft so, wenn von außen jemand fragt, hat man nochmal neuen Zugang zu den Dingen. Und es ist so, nicht nur, dass man hat Gandhi das als Lieblingsraga hatte, sondern er hat sogar auch Textzeilen dazu geschrieben. Also das, dieser Raga steht ja wirklich für die Toleranz, für das Miteinander. Und das ist unter anderem auch, weil er jetzt noch Textzeilen dazu zugeschrieben hat, wo er die anderen Religionen mit erwähnt hat, die eigentlich einbezogen hat. Und das gibt dem Ganzen noch mal mehr Tiefe. Und wenn du sagst, Ravi Shankar, ja natürlich, ich habe diesen Film damals aufgesogen. Ich weiß nicht, ich habe den bestimmt 4-mal gesehen. Und die Musik ist ja von Ravi Shankar da inszeniert worden. Er hat das arrangiert für diesen Film. Und das war das Hauptthema dieses Films. Und das hatte man sozusagen immer im Kopf. Und ja, ich finde, das ist einfach ein ganz, ganz tollen, ganz, ganz tollen Raga.
Und den habt ihr gespielt am 17. September, als ihr eure CD aufgenommen habt, hier im Sendesaal Bremen. Und das wollen wir jetzt mal anhören. Ne?
Ja, sehr schön. Thank you.
Sie hören das Westend-Radio und hier zu Gast Peter Dahm. Ja, das war, ich glaube, das Schlussstück des Konzertes.
Ja, als ich das jetzt nochmal gehört habe, es ist wirklich fantastisch. Thomas Rückert, der da ja das Klavier spielt, beziehungsweise den Flügel, den er auch sehr geliebt hat, weil der Sendesaal ist ein besonderer Saal vom Klang. Dann ist noch wirklich ein ganz tolles Instrument. Das ist wirklich ein toller Flügel mit viel Geschichte. Da haben auch viele Leute mit aufgenommen. Und das war ein sehr, sehr inspirierender Moment. Und ich muss sagen, das, was Thomas gerade bei diesem Stück auch, was der da gespielt hat, das war der Wahnsinn. Also das ist, an diesem Abend hat er eine unglaubliche Hochform gehabt und ganz, ganz fantastisch gespielt. Und ja, das ist dann auch wirklich, ich habe gesagt, das ist ein Geschenk für mich, dass ich mit solchen Musikern auf der Bühne stehen kann. Also ich höre dann auch manchmal dann eben zu. Ich bin ja in dem Moment sozusagen nicht dran, er ist alleine und höre dazu und denke, boah, ich habe einen Beruf, den wünsche ich jedem, weil das ist das Schönste, was man erleben kann, mit solchen tollen Menschen auf der Bühne zu sein und so tolle Musik zu hören.
Und das dann nachher noch nachzuhören, wie auf einer CD.
Ne? Das ist natürlich, das
kommt ja auch noch dazu. Ne?
Ja, ich habe lange darüber nachgedacht, mache ich jetzt eine CD? Wer macht noch CDs? Also CD ist ein absterbendes Medium, muss man sagen. Es kostet viel Geld, das zu produzieren und man verkauft relativ wenig inzwischen. So, das war, also sozusagen, es ist kein wirtschaftliches Interesse gewesen, sondern es war wirklich das Interesse, diesen Moment mit dieser Band, die da entstanden ist, das wollte ich für mich gerne festhalten. Das war der Beweggrund zu sagen, ja, okay, ich produziere noch mal eine CD.
Mhm. Aber es ist ja nicht nur die Musik selber als Silberling drin in diesem Cover. Du hast auch ein sehr schönes Cover gestalten lassen. Ist das deine Idee gewesen?
Nein, das ist auch eigentlich auch schön. Ich sage ja Begegnung. Tilman Rothermel ist ein Künstler hier aus Bremen, der Lithografien macht, ganz besondere, schöne Sachen da macht. Und ich habe bei einer Ausstellungseröffnung für ihn gespielt. Und das war eben halt kurz nach dieser Produktion und ich bin durch diese Ausstellung gegangen und habe dieses Bild gesehen und dachte, wow, das passt super zu dieser Musik, zu dieser Produktion, zu diesem Thema Aufbruch. Und dann habe ich ihn gefragt, ob ich das benutzen kann und dann hat er mir das zur Verfügung gestellt.
Ja, das ist wunderbar. Wie ist das mit dem Abmischen gewesen? Ist das nicht auch noch eine ziemliche Arbeit, hinterher sich hinzusetzen und den Sound zu machen?
Das ist eine irrsinnige Arbeit.
Hast du das gemacht, oder?
Nein. Das ist also da muss ich ein ganz, ganz großes Lob an Frank Jakobsen richten, weil der hat eine tolle Arbeit gemacht bei der Aufnahme schon, hat eine super Atmosphäre geschaffen und sehr konzentriert und gut gearbeitet. Der kennt sich in dem Saal gut aus, der hat sein Studio ja fest da. Und auch in der Nachproduktion, das war wirklich eine tolle Zusammenarbeit mit ihm. Es war kreativ, es war von der Auswahl her, was er hört, was ich höre. Dann immer im Austausch natürlich auch mit den Kollegen. Und das war eine sehr, sehr intensive Arbeit. Eigentlich das sind einige Tage, die man da sitzt.
Und das hast du dann übernommen für die anderen drei, ne?
Ja, das habe ich dann übernommen. Das ist auch selten so, dass man das als ganze Band macht, kann man auch machen, wird dann immer noch problematischer. Wobei das so war, dass ich natürlich für alle mitgehört habe und die Ergebnisse auch immer geschickt habe. Das heißt, sie hatten immer die Möglichkeit, das nachzuhören. Und da waren dann auch so Situationen, Reza Askari, der ist ja ein toller Bassist, der einen besonderen Bass spielt, nämlich einen Bass mit Darmsaiten. Und das ist so eine besondere Art, den auch abzunehmen, ein besonderer Sound. Und der war dann zwischenzeitlich mit einer bestimmten Geschichte da auch nicht zufrieden, weil er sagt, das deckt nicht das ab, was ich eigentlich normalerweise von meinem Bass höre. Und das war auch dann wieder für Frank so, dass er das aufnehmen konnte und sagte, ja, eigentlich normalerweise macht man das so nicht und so, das ist schon was Besonderes. Und dann aber das entsprechend geändert hat und auch wieder neue Erfahrungen gemacht hat. Also das ist immer so ein Austausch. Und wie gesagt, die Kollegen sind auch sehr zufrieden. Das hat mich auch sehr gefreut, als sie die CD dann bekommen hatten, als sie dann fertig war, dass von allen ein großes Dankeschön, ein großes Super, das ist toll geworden. Also das haben wir super gemacht.
Genau, und diese CD, die kann jetzt sich jeder erwerben. demnächst kommt sie ja in die Läden rein. Und hören kann man das auch am 5. März hier im Westen in der Reihe New and Used.
Richtig, also wir machen eine kleine Tour. Wir sind am 2.3. im Pfandhaus in Köln. Wir sind am 3.3. ja, auf Spiekeroog und am 5.3. dann hier in Bremen.
Mhm. Und dann vielleicht im Laufe des Jahres auch nochmal irgendwann?
Ja, oder? Es gibt dann im Mai nochmal ein Konzert, es gibt im September nochmal ein Konzert und ich glaube im Oktober. Das sind die Sachen, die jetzt stehen, aber da kommt vielleicht auch noch ein bisschen was dazu.
Mhm. Ja, das freut mich. Also wunderbar. Wir haben jetzt noch ein bisschen Zeit für einen längeren Titel und der heißt auch gleich Aufbruch. Wir müssen uns jetzt auch gleich schon verabschieden. Dann können wir das Stück einfach nochmal laufen lassen. Erstmal vielen Dank fürs Dasein. Der nächste Gast, den ich habe, ist der Eckhard Petri. Ja, dir ja auch bekannt. Ne?
Ja, ein wunderbarer Saxophonist aus Bremen. Ja.
Genau, und da geht es dann um das Projekt Band Exchange. Das ist ein großes Konzert mit vielen Schülerbands der Musikschule Bremen. Das findet am 14. März hier im Westend statt und Eckhard Petri kommt am Donnerstag, den 12. März, ins Westendradio. Ja, Peter, vielen Dank. Du darfst das letzte Stück natürlich ankündigen.
Ja, also ich danke dir erstmal. Es ist für mich natürlich auch immer sehr schön, wenn ich über meine Arbeit ausführlich reden kann und den vielen Hörern irgendwie das näher bringen kann. Danke, dass du diese Arbeit hier machst. Und das Stück, was wir jetzt noch hören, ist ja sozusagen das Titelstück, Aufbruch. Und du hattest ja mal gesagt, das ist ja eine unglaublich lange Reise, die da stattfindet. Und zu der Thematik, wie viel ist arrangiert, wie viel entsteht in dem Moment, wie lang diese Improvisationen sind und wie die ineinander passen, das entsteht an dem Abend. Und da muss ich wirklich sagen, so eine lange Reise, die trotzdem für mich so schlüssig und überhaupt nicht langatmig ist, das hat mich auch sehr gefreut, dass ich die mit auf diese CD nehmen konnte. Und deswegen ist es auch schön, dass das Titelstück Aufbruch jetzt für mich innerlich auch Brajana heißt.
Peter, vielen Dank und dann bis zum nächsten Mal.
Ja, bis zum nächsten Mal.